Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Boxen macht stärker, schneller und schlauer. Mit diesem Satz hat mein Gast versucht, die eigenen Eltern von der Leidenschaft zum Boxen zu überzeugen. Sie wollte die Erlaubnis für diesen Sport von ihren Eltern bekommen und es hat geklappt. Sena Nasser darf boxen und war inzwischen mehrfache Berliner Meisterin und deutsche Meisterin. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben, Frau Nasser. Hallo.
Hallo, es freut mich sehr, hier zu sein.
Boxen macht stärker, schneller und schlauer. Also stärker und schneller, das wird Ihren Eltern sofort eingeleuchtet haben. Aber das mit dem schlauer, wie haben Sie das begründet?
Ja, aufgrund der Konzentration habe ich gesagt, dass ich halt bessere Noten schreiben könnte in der Schule. Und da war meine Mama super glücklich und hat sich sehr gefreut.
Hat das geklappt?
Es hat auf jeden Fall geklappt. Ich habe mich viel besser konzentrieren können und abgesehen davon hat man auch einfach wieder einen schönen Ausgleich zur Schule. Wenn man halt die ganze Zeit im Sport ist, dann freut man sich auch wieder zur Schule zu gehen.
Das ist ein Tipp für alle, die irgendwie gerade nicht zur Schule gehen wollen. Sie waren damals 13 Jahre alt. Man hört jetzt schon, wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, geben Sie nicht so schnell auf.
Richtig.
Und versuchen alle Wege zum Ziel zu kommen und seien Sie noch so lang und anstrengend.
Ja, also es ist total wichtig, sich erstmal Ziele zu setzen und ich habe mir schon immer Zwischenziele sozusagen gesetzt und für mich ist klar, wenn ich etwas erreichen will, dann tue ich auch alles dafür, um dieses zu erreichen. Natürlich ist es nicht immer einfach, aber genau das macht es doch letztendlich alles ganz spannend.
Über das spannende Leben und den Traum vom Boxen von Sena Nasser sprechen wir heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast Sena Nasser boxt und zwar sehr erfolgreich. Sie war deutsche Meisterin im Federgewicht. Federgewicht, Frau Nasser, was ist denn das Federgewicht?
Ich boxe tatsächlich bis 57 Kilogramm und so nennt sich meine Gewichtsklasse Federgewicht.
Bis 57 Kilogramm.
Richtig.
Heißt das, wenn man da so eingeteilt ist, die Ernährung ist immer streng, man muss sich das Lieblingsgericht verkneifen oder wie machen Sie das?
Das ist tatsächlich wahr. Boxen ist für mich letztendlich einer der stärksten Kampfsportler, die sehr viel Respekt und Disziplin erfordert und dazu gehört auch einfach die gesunde Ernährung. Und es ist wichtig, dass ich auf meinen Körper achte, deswegen trage ich auch eine gewisse Verantwortung. Und vor dem Wettkampftag bzw. am Wettkampftag muss ich auch mein Gewicht halten können. Und wenn ich dann, weil wir vor allem auch kurz vorher gewogen werden, und wenn ich zum Beispiel 57,1 wiege, bin ich schon theoretisch disqualifiziert bzw. muss dann noch diese 100 Gramm runter. Oh also es ist super streng, was das angeht. Aber ich finde es gut, weil letztendlich ist das Gewicht einfach sehr wichtig im Boxen.
Aber heißt denn das, also Sie sagen am Tag vor dem Kampf, also ansonsten können Sie aber sich auch schon mal Kekse erlauben oder weiß ich nicht was?
Das ist richtig, aber ich achte sehr darauf, dass ich eine gesunde Ernährung habe und habe es auf jeden Fall so umgestellt, dass ich mich sehr gesund ernähre, weil es einfach wichtig ist, um effektiver beim Sport zu sein, um eine bessere Regeneration zu haben, besser schlafen zu können und dann auch konzentrierter und neue Belastungsreize im Training zu haben. Aber natürlich erlaube ich mir auch ab und zu mal Kekse, das gehört dazu.
Bleiben wir mal bei der Disziplin, man hört das ja schon. Wie viel Training haben Sie, so zu absolvieren?
Ich trainiere tatsächlich täglich 2 bis 3 Mal am Tag. Und an einem Tag, wie zum Beispiel Sonntag, da habe ich erstmal komplett frei. Sonst trainiere ich halt morgens, abends und je nachdem, was für Ziele gerade anstehen, gibt es auch mal Trainingstage, an denen ich 3 Mal trainiere. Dann teile ich das auch so auf mit morgens, mittags und nochmal abends. Und dazwischen ist natürlich immer Regeneration, um dann beim 2. Training fit zu sein. Oder beim 3.
Oder beim 3. Oder vielleicht ja auch fit zu sein fürs Studium und was Sie sonst noch alles um die Ohren haben. Von diesen wirklich strengen Tagesabläufen hatten Sie als 13-Jährige natürlich keinen Schimmer, als Sie Ihre Eltern überredet haben, Ihren Herzenswunsch irgendwie Ihnen zu erfüllen. Hätte diese Realität Sie damals abgehalten, wenn Sie gewusst hätten, das wird echt hart?
Einer meiner Stärken ist tatsächlich, mich nicht abhalten zu lassen. Und deswegen würde ich so lange weiterkämpfen, bis ich es dann machen kann.
Angst vor Verletzungen? Also ich denke bei Boxen tatsächlich als allererstes an Verletzungen, an Kopfschläge.
Das denken tatsächlich super viele, aber Boxen ist für mich ein sehr kontrollierter Sport und es geht halt nicht ums Prügeln. Und ich finde, dadurch, dass ich halt allgemein vom Sport komme und super lange Basketball und Fußball gespielt habe, habe ich gemerkt, dass ich mich in allen Ballsportarten öfter verletzt habe als im Boxen. Im Boxen passiert das super, super selten, weil ich letztendlich eine Gegnerin vor mir habe und den Ring bzw. den Raum komplett anders wahrnehmen kann. Und ich habe da meinen eigenen Platz und sehe alles um mich herum. Es kann nichts von hinten kommen, sozusagen wie wenn ich jetzt im Mannschaftssport bin und mit mehreren Leuten spiele. Deswegen ist das Risiko viel, viel geringer. Und dadurch, dass ich im 57 Kilo boxe, kommt es sehr, sehr selten zu einem Knockout. Mhm. Und vor allem boxen wir auch im Amateurbereich. Und da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Amateur- und Profiboxenbereich. Und da versuchen wir vorher schon den Kampf abzubrechen, bevor es zu gefährlichen Situationen kommt. Und zudem boxen wir auch mit Kopfschutz.
Oh ja. Was bedeutet Ihnen Boxen? Sie haben eben gesagt, kontrollierter Sport. Aber was so gefühlsmäßig, was ist Boxen für Sie?
Boxen ist für mich wie das Leben. Es verlangt eine Strategie, Ausdauer und eine Menge an Kraft. Und ich habe es sehr aufs Leben übertragen können und spielt im Alltag eine wichtige Rolle. Ich habe angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gemerkt, dass ich geduldiger geworden bin und meine eigenen Grenzen erkannt habe.
Warum muss man im Boxring geduldig sein?
Es ist sehr wichtig, dass man die Emotionen unter Kontrolle hat und dass man sich nicht darüber ärgert, wenn man einen härteren Schlag abbekommt, weil dann wird man unkonzentriert und wir müssen sehr fokussiert sein im Boxen. Und im Gegenteil, wenn ich sehe, dass da jetzt ein härterer Schlag kam, dann muss ich theoretisch irgendwie meine Gegnerin im Kopf loben und denken, okay, sie hat es hinbekommen, ja, meine Deckung war nicht oben, also Deckung hoch und weiter. Weil so viel Zeit zum Nachdenken ist gar nicht da. Man muss halt schnell reagieren und handeln und vor allem smart boxen. Mhm. Und es geht darum, die Gegnerin sozusagen zu lesen. Für mich besteht Boxen aus 70% Kopfsache und 30% Kraft. Und auch geht es darum, die Gegnerin bzw. ihre Schwächen und Stärken herauszubekommen und das in einer ganz kurzen Zeit.
Das wollte ich sagen, das muss ja unheimlich schnell gehen, weil ich meine, es passiert ja in dem Moment.
Also, richtig.
Oder gucken sich vorher immer Videos an und wissen dann schon.
Je nachdem. Also manchmal kenne ich dann einfach die Gegnerin oder den Namen und mir reicht es einfach zu wissen, in welcher Auslage sie boxt, weil letztendlich weiß ich, wie ihre Stellung ist. Also ob sie Links- oder Rechtshänderin ist und genau, aber das reicht mir auch, weil letztendlich verlasse ich mich auf meine Stärken und ich weiß, was ich drauf habe. Und zudem ist halt Boxen für mich deswegen auch super wichtig, weil ich ein sehr starkes Selbstbewusstsein gewonnen habe. Es werden Werte vermittelt, die man sonst woanders nicht lernt. Mhm. Und ich habe mir vor allem Ziele gesetzt. Und das war für mich sehr wichtig.
Ich versuche mich immer noch mal an die 13-Jährige zu erinnern. Wie waren Sie denn damals, bevor Sie geboxt haben? Also selbstbewusst, ich meine, Sie sind an Ihre Eltern mit so einem Wunsch rangegangen. Mhm. Da muss man ja auch. Also, wie waren Sie?
Ich war schon immer ziemlich ehrgeizig. Und wenn ich was wollte, habe ich es auch immer bekommen, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach mal schlau handeln. Genauso wie, als ich mit dem Boxen anfangen wollte, habe ich gemerkt, meine Eltern sind noch nicht super überzeugt, dann werde ich sie jetzt mit Argumenten überzeugen. Und in der Schule haben wir gelernt, wie man mit Präsentationen umgeht. Und deswegen habe ich angefangen, Boxpräsentationen zu Hause zu halten. Und es hat funktioniert. Und da habe ich gemerkt, okay, die Vorbereitung ist der Schlüssel. Und als ich noch jung war, habe ich diese Videos gesehen von den boxenden Frauen und das hat mich super inspiriert, weil ich das vorher gar nicht kannte. Mhm. Und ich bin ein sehr offener Mensch, der super gerne Sachen ausprobiert und mein Lebensmotto ist vor allem auch, lerne für dein Leben. Und ich denke, man lernt aus jeder Situation, ob die jetzt gut oder schlecht ist. Und deswegen dachte ich nur, wow, ich liebe Sport, aber Boxen habe ich noch nicht ausprobiert und wenn es Frauen machen können, dann kann ich das definitiv auch. Und seitdem probiere ich mich einfach aus, um neue Interessen zu entdecken und dann auch zu wissen, was ich eigentlich so machen möchte. Aber mit 13 hatte ich natürlich nicht das Ziel, irgendwas in der Gesellschaft zu verändern oder einen größeren Beitrag zu leisten oder die Welt zu verändern. Ich war 13 Jahre jung und hatte einfach nur Lust zu boxen.
Sena Nasser ist 1998 in Berlin geboren und in Kreuzberg aufgewachsen. Sie haben Ihre Eltern, Frau Nasser, ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich möchte die gerne kennenlernen. In was von der Familie sind Sie groß geworden?
Meine Familie ist die beste.
Okay.
Ich habe eine tatsächlich große Familie im Libanon. Meine Eltern kommen aus dem Libanon und sind im sehr jungen Alter nach Deutschland gekommen, um mir und meinen Geschwistern ein sehr schönes Leben zu schenken. Und
Ihre Geschwister und Sie sind alle hier geboren?
Genau, meine Geschwister und ich sind hier geboren. Ich habe 3 Geschwister. Und ich könnte sagen, wir sind tatsächlich eine Sportfamilie. Also jeder in der Familie hat Sport gemacht, beziehungsweise macht immer noch Sport. Aber keiner hat das so durchgezogen wie ich. Ich habe gemerkt, das ist eine ganz große Leidenschaft. Und ich bin super stolz darauf, dass meine Eltern und allgemein meine Familie mich sehr unterstützen und dahinter stehen.
Sie haben ein Buch geschrieben, auf das kommen wir auch noch zu sprechen, Dream Big. Da haben Sie geschrieben, dass Ihr Vater, glaube ich, auch Boxer war.
Ja,
das haben Sie aber auch nicht gewusst vorher,
nee,
oder?
Nee, er hat tatsächlich super gerne geboxt, aber in dem Jahr gab es einfach keine Boxvereine. Und deswegen hat er das mit seinen Freunden gemacht und die haben sich selbst beigebracht. Aber mein Vater war super stark. Er hat mir immer ganz viele Geschichten erzählt und meinte, es wollte keiner mehr von seinen Freunden mit ihm kämpfen, weil er einfach sehr, sehr stark war.
Haben Sie mal mit ihm trainiert?
Nein, tatsächlich nicht. Nein.
Das hat er nicht gemacht. Sie haben gesagt, Sie sind eine Sportfamilie. Sind Sie eine Familie, in der Leistung, Erfolge eine Rolle spielten?
Meiner Mama war es auf jeden Fall schon immer sehr wichtig, dass meine Geschwister und ich gebildet sind. Und
also Schule war wichtig.
Richtig, dazu gehört halt Schule und auch nach der Schule oder beziehungsweise nach dem Abitur, dass wir definitiv irgendeine Ausbildung beziehungsweise ein Studium absolvieren. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich mich definitiv weiterbilde. Und das war auch ein Argument, als ich mit dem Boxen anfangen wollte. Mhm. Sie hat mir wirklich so ziemlich alles erlaubt, aber hat gesagt, solange du weiterhin zur Schule gehst und gute Noten schreibst, kannst du machen, was du willst. Aber vernachlässige das bitte nicht. Und mittlerweile engagiere ich mich selbst für Visions for Children und bin Botschafterin. Und das ist eine Organisation.
Vermitteln Sie das
weiter. Genau, das ist eine Organisation mit der Vision, dass halt wirklich jedes Kind auf der Welt zur Schule kann. Und da werde ich auch demnächst meine eigenen Projekte realisieren und ich freue mich total.
Dieses auch Bildung betonen. Also glauben Sie, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass Ihre Eltern, die ja einen harten Weg gegangen sind, um, wie Sie gesagt haben, Ihnen das alles hier zu ermöglichen, dass die auch manchmal das Gefühl hatten, Sie und Ihre Geschwister und Sie selber, die Eltern, müssen sich in Deutschland erstmal beweisen und behaupten? Also haben Sie mit Ablehnung, mit Anfeindung zu tun gehabt?
Sowas hatte ich natürlich auf jeden Fall. Ich denke, dass jeder Mensch mit Vorurteilen konfrontiert wird. Aber ich musste mit vielen Vorurteilen kämpfen, als ich noch jung war, was ich halt nicht verstanden habe. Wenn mir jemand gesagt hat, hey, geh doch zurück in dein Land. Und ich dachte mir nur so, hey, das ist doch mein Land. Ich bin doch Deutsch, ich bin hier geboren. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich quasi doppelt beweisen musste und dass man mir öfter mal etwas nicht zutraut oder mich schützen will. Aber dadurch, dass ich halt sehr ehrgeizig bin und mir es vor allem auch sehr wichtig war, dass ich auch einfach gut Deutsch spreche, dadurch, dass ich hier auch geboren bin, habe ich mich gut beweisen können.
Haben Sie dann das auch gesagt? Also wenn Ihnen jemand sagt, geh doch in dein Land, haben Sie dann gesagt, das ist doch hier, ich bin in Berlin.
Habe ich gesagt, wenn ich gemerkt habe, dass man überhaupt mit den Personen sprechen kann. Mhm. Sonst war es mir relativ egal, weil letztendlich bin ich fokussiert, ich habe meine Ziele und ich bin auch positiver Mensch und auch optimistisch. Und deswegen konzentriere ich mich einfach auf meine Ziele, beziehungsweise lenke den Fokus auf meine Ziele.
Also das heißt, Ärger blenden Sie dann aus?
Ja, also im Sport oder im Boxen hat man vor allem auch gelernt, dass wir nur im Boxring letztendlich zusammen kämpfen. Und außerhalb des Ringes dürfen wir es nicht anwenden, außer wir müssen uns selbst verteidigen. Das ist nochmal was anderes. Aber ich bin kein Mensch für Ärger. Ich versuche alles auf der friedlichen Art und Weise zu klären. Natürlich bekomme ich auch insbesondere im Social Media auch öfter mal negative Reaktionen. Überwiegend sind es positive Reaktionen. Dennoch gibt es Menschen, die der Meinung sind, mir vorschreiben zu müssen, wie ich zu leben habe. Und keiner darf sich das Recht nehmen, aber jemand anderes zu urteilen. Es sind meine Entscheidungen und das ist für mich auch das Wichtigste im Leben, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und ich ignoriere Hasskommentare oder wenn ich dann doch mal irgendwie was zu lesen bekomme, sehe ich das als Motivation und denke mir, okay, dir passt das nicht, dann mache ich genauso weiter, weil ich habe meine Ziele. Und ich versuche mich viel mehr mit dem Positiven zu beschäftigen, weil es unglaublich schön ist zu sehen, dass wenn ein kleines Kind oder Jugendliche oder auch Erwachsene mit etwas anfangen, um sich Ziele zu setzen durch mich. Mhm. Und das macht mich super glücklich und stolz. Und ich bekomme täglich diese Nachrichten, auch aus dem Ausland. Und das macht mich glücklich.
Also weil Sie eben verbreiten, wie Sie Ihre Ziele verwirklicht haben und anderen Mut machen, eben über Social Media, bleibt auch dabei. Diese Art, wie Sie sich schildern, Sie haben jetzt häufig gesagt, das lernt man beim Boxen. Da wird sicherlich ein großer Teil von kommen. Aber ist da die Basis schon in der Familie gelegt worden? Durften Sie eigene Entscheidungen treffen? Und wenn Sie die getroffen haben, also dann auch tatsächlich, wurde akzeptiert oder darüber diskutiert? Wie war das?
Ich habe von meinen Eltern sehr viel lernen können und Selbstbestimmung und eigene Entscheidungen zu treffen, war ein ganz, ganz großer Punkt in der Familie.
Das heißt, Sie haben darüber auch diskutiert. Hat Ihre Mutter Ihnen erzählt, wie es war, hier anzukommen in Berlin oder in Deutschland anzukommen?
Ja, sie hat mir definitiv erzählt, wie es war und es war super emotional. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in dem Alter genau das Gleiche erlebt hätte oder könnte. Mhm. Und ja, sehr rührend auf jeden Fall. Mhm. Aber sie hat gezeigt, dass alles möglich ist und dass man halt auch kämpfen muss, wenn man ein Ziel hat. Und sie wollte ankommen und sie ist angekommen.
Im Libanon leben Christen und Muslime. Ihre Familie ist muslimisch. Und Sie tragen, seit Sie 9 Jahre alt sind, wenn ich richtig gerechnet habe, seit Sie 9 sind, ein Kopftuch. Heißt das, Sie sind in einer sehr streng gläubigen Familie aufgewachsen?
Nein, auf keinen Fall. Als ich 8 Jahre alt war, hatte ich ein Gespräch mit meiner Mama und wollte unbedingt schon das Kopftuch tragen. Und
warum
sie hat mir
sie
gesagt,
das?
Weil meine ältere Schwester auch eins trug und sie für mich eine Autoritätsperson ist und ich es deswegen auch möchte oder wollte. Und dann kam meine Mama auf mich zu und meinte, nee, warte doch noch ein Jahr, du bist noch zu jung, hab noch mal ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Und dann habe ich 1 Jahr gewartet und mit 9 habe ich mich dann entschieden, jetzt das Kopftuch zu tragen, weil ich immer noch der Meinung war, ich möchte es. Und da hat mich meine Mama sehr unterstützt und seitdem trage ich das Kopftuch. Und für mich ist es wichtig, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe und ich bin auch froh darüber, dass meine Eltern mich da sehr unterstützen.
Hätten Sie sich auch gegen das Kopftuch entscheiden können?
Hätte ich.
Ja?
Klar.
Ja, Sie werden oft mit solchen Fragen konfrontiert, wenn man das Ihnen vielleicht nicht abnimmt oder so. Aber Sie wissen, dass Ihre Eltern auch das getragen hätten.
Richtig.
Weil das kann wahrscheinlich auch nicht jede Frau von sich sagen oder jedes Mädchen.
Also ich bin auf jeden Fall gegen Unterdrückung und wünsche natürlich keinem, dass er zu irgendwas gezwungen werden kann. Also das finde ich wirklich inakzeptabel und das geht dann auch nicht mehr um die Religion, wenn es um Zwang geht. Deswegen wurde ich auch schon immer so erzogen, dass ich mich frei entscheiden konnte. Ich habe entschieden, ein Kopftuch zu tragen, ich habe entschieden zu boxen, ich habe entschieden im Theater, im Maxim-Gorki-Theater aufzutreten und ich habe entschieden zu studieren. Und dann kam ich halt im Sport an. Und habe gemerkt, dass ich mit dem Kopftuch ja gar nicht am Boxwettkämpfen teilnehmen kann. Und das war für mich ein großer Schlag ins Gesicht, weil ich mich ja sonst immer frei entscheiden konnte.
Ja. Training war kein Problem. Da haben Sie mit Kopftuch trainiert, oder?
Richtig, ab und zu, je nachdem. Also ich habe angefangen mit 13 Jahren. Ich hatte einen Verein gefunden, in dem nur Frauen boxten. Und daher war es eigentlich relativ egal, woher ich komme, wie ich aussehe und welche Sprache ich spreche. Wir waren ein super toller Verein, indem wir wirklich zusammengehalten haben.
Die Boxgirls.
Richtig, Boxgirls. Und als ich dann aber gemerkt habe, dass wir nur Frauen sind und meine Trainerin gesagt hat, okay, theoretisch könnt ihr auch euer Kopftuch ausziehen, wenn ihr wollt, weil es kommen keine Männer rein, habe ich das auch ab und zu gemacht, je nachdem, ob ich jetzt wollte oder nicht. Und als ich dann nach einem Jahr mit meiner Trainerin ein Gespräch hatte und sie gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt an Wettkämpfen teil. Da war ich erstmal super geschockt, weil das war gar nicht der Plan. Aber dadurch, dass sie dieses Potenzial gesehen hatte, habe ich mich dazu entschieden, an meinen ersten offiziellen Wettkampf teilzunehmen. Und da habe ich erfahren, dass ich mit dem Kopftuch gar nicht boxen darf, weil es bestimmte Wettkampfbestimmungen gibt. Und ich bin die Erste in Deutschland, die am Boxwettkämpfen teilnehmen wollte. Und deswegen gab es halt diese Regeln halt vorher schon, weil sich keiner dafür eingesetzt hat. Und für mich ging das nicht klar, dass ich jetzt mein Kopftuch ablege, weil das ja meine Entscheidung ist. Und da hat sich meine Trainerin dafür eingesetzt, dass offiziell 2013 in Deutschland die Wettkampfbestimmungen geändert werden. Und seitdem dürfen alle Frauen teilnehmen.
Was hieß denn das, so eine Regeländerung? Was muss man da machen? Ihre Trainerin, haben Sie gesagt, hat dafür gekämpft. Was haben Sie davon mitbekommen damals?
Als meine Trainer und ich uns für den ersten Wettkampf vorbereiteten, hat sie zu mir gesagt, okay, ich werde mich drum kümmern und du musst jetzt erstmal fokussiert bleiben und trainier weiter. Und dadurch, dass meine Trainerin auch die erste Frau im Ring bzw. erste Punktrichterin und Ringrichterin in Deutschland war, war das natürlich für mich ganz gut, weil sie dadurch viele Gespräche im DBV-Team hatte. Und nachdem wir die Wettkampfbestimmungen ändern konnten, bin ich erstmal sechsfache Berliner Boxmeisterin geworden und 2018 das erste Mal deutsche Meisterin geworden. Und danach wurde ich nominiert für die Europameisterschaft und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und dann erfahren, dass ich international nicht boxen darf.
Das war wieder ein Schock
und alles ging von vorne. Aber da war ich mittlerweile schon 20 Jahre jung und habe ein größeres Team gehabt, habe mein Management-Team gehabt und vor allem auch Zuwachs von Menschen, die mir halt täglich geschrieben haben. Also die Aufmerksamkeit war da. Und der Hauptgrund war tatsächlich aber meine Leistung. Und im Sport sollte es auch um die sportliche Leistung gehen. Und dadurch, dass jedes Jahr internationale Versammlungen stattfinden, stand ich letztes Jahr 2019 in der Agenda. Und die Mehrzahl hat sich dann für mich entschieden, weil es keine Gründe gab, die dagegen gestimmt haben. Letztendlich gibt es auch keine Argumente, die dagegen sprechen, weil das Kopftuch, mein Hijab, im Ring, im Amateurboxen überhaupt keine Rolle spielt, weil alle Frauen unter dem Kopfschutz ein Tuch tragen müssen.
Also Frauen haben unter dem Kopfschutz sowieso ein Tuch.
Richtig. Es ging ja nicht nur um mein Hijab, es ging auch darum, dass ich unter dem Axel-Shirt kein Langarmbody tragen durfte und unter den Shorts keine Leggings. Aber auch das wurde geändert.
Die Gegnerin hat doch da eigentlich auch gar keine Nachteile von. Schwitzen Sie in den langen
Sachen? Richtig, das wäre der einzige Grund, beziehungsweise meine Gegnerin hat keine Nachteile, wenn ich mit dem Hijab boxe. Wenn, dann habe ich nur einen Nachteil, weil ich schneller ins Schwitzen komme. Aber das ist meine Entscheidung.
Gab es auf dem Weg doch mal den Moment, wo Sie gesagt haben, oh, mir ist das echt alles zu viel, ich höre auf mit dem Kampf. Dann boxen eben keine Frauen mit Kopftuch.
Als ich mich fürs Boxen entschieden habe, wusste ich erstmal natürlich nicht, dass ich mit dem Kopftuch nicht boxen durfte. Und als ich das erfahren habe, hätte ich natürlich auch einfach aufhören können und mir eine andere Sportart aussuchen können. Aber ich war mit Leidenschaft dabei und mit 100% Überzeugung. Und wenn ich was will, dann tue ich das auch, vor allem wenn es mir zusteht. Und ich würde so lange weiterkämpfen, bis es sich ändert. Und die erste Wettkampfbestimmung, die Änderung, hat mir gezeigt, dass alles möglich ist. Und seitdem kämpfe ich auch für meine Ziele.
Sena Nasser macht auch Werbung für den Sport-Hijab von Nike. Sie ist aber auch das Gesicht einer Kampagne der Deutschlandstiftung Integration. Das ist eine Stiftung vom Verband Deutscher Zeitungsverleger. Schirmherrin ist Angela Merkel. Motto: gleiche Chancen für alle. Also genau das, was Sie eben auch hier so vertreten. Eben nicht wegen der Religion vom Sport abgehalten werden, sagen Sie. Das ist natürlich nicht nur hier in Deutschland oder in Europa oder im Westen ein Thema. In manch streng muslimischen Ländern werden Frauen ja auch vom Sport in der Öffentlichkeit abgehalten. Können Sie sich da eigentlich auch engagieren? Werden Sie da auch gehört als eine, die wirklich für die Gleichberechtigung da kämpft?
Ich bekomme täglich Nachrichten auf Instagram und das vor allem auch von Menschen, die nicht in Deutschland leben und mich zum Beispiel fragen, wie ich es geschafft habe, die Wettkampfbestimmungen in Deutschland zu verändern, beziehungsweise dann auf der ganzen Welt im Boxen. Und auch da werde ich jetzt gefragt, ob ich denen helfen kann, in deren Sportarten auch etwas zu verändern. Und da merke ich natürlich, dass ich auch Menschen im Ausland erreiche. Mir ist es wichtig, dass ich Menschen vor allem deswegen erreiche, um sie zu motivieren, zum Sport zu gehen oder sich allgemein einfach Ziele zu setzen oder auch einfach mal aussprechen zu können, anders zu sein.
Ich meine, Sie kämpfen hier gegen vieles und auch gegen viel Ungerechtigkeit. Wie kommt Ihre sportliche Betätigung im Libanon beispielsweise an?
Der Libanon feiert mich total.
Tatsächlich.
Jedes Mal, wenn ich im Libanon bin, werde ich wie ein Superstar behandelt, weil ich da relativ oft auch schon im Fernsehen war und die Menschen mich kennen. Und ich werde zu jeder Trainingshalle eingeladen, egal in welcher Stadt. Also sie sehen mich wirklich als ganz großer Vorbild. Und viele haben auch mit dem Boxen angefangen durch mich.
Auch Frauen?
Auch Frauen. Auch Frauen mit Kopftuch. Und deswegen bin ich super stolz darauf und freue mich, jedes Mal im Libanon zu sein.
Sie haben gesagt, Sie werden angegriffen für Ihre Haltung, weil Sie ja auch auffallen. Also Sie machen ja auch überhaupt keinen Hehl daraus. Das Kopftuch in Deutschland ist ja immer wieder Auslöser für Debatten. Beteiligen Sie sich an diesen Diskussionen?
Nein. Ich bin sehr fokussiert und ich bin Leistungssportlerin. Und ich bin auch super jung und habe mich nicht richtig damit beschäftigen können. Und ich möchte mein Ziel erreichen. Und vor allem, weil ich noch jung und ehrgeizig bin, weiß ich, dass ich auch alles schaffen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass ich erstmal fokussiert bin.
Nervt Sie die Debatte, wenn Sie darüber hören?
Ich habe mich noch nicht so richtig damit beschäftigt.
Und Sie wollen jetzt auch nicht darüber sprechen. Das finde ich interessant, das zu beobachten, wie Sie wirklich sagen, nein, ich bleibe bei meinem Weg und diskutiere da irgendwie nicht über Dinge, die mich vielleicht ablenken könnten. Aber in den sozialen Netzwerken werden Sie ja wahrscheinlich eingesponnen in solche Diskussionen. Sie haben vorhin schon gesagt, das versuchen Sie auch abzuhalten. Gelingt das immer, von sich wegzuhalten?
Mir ist es vor allem wichtig, wenn ich dann Anfeindungen bekomme im Internet, dass ich diese öffentlich machen werde. Weil es auch wichtig ist, den Menschen zu sagen, hey, du stehst da nicht alleine da. Ich bekomme auch solche Nachrichten, aber ich zeige dir, wie ich damit umgehe. Ich weiß, dass viele Menschen, die vielleicht kein starkes Selbstbewusstsein haben, genau solche ähnlichen Nachrichten bekommen. Und deswegen möchte ich das öffentlich machen, damit ich sage, hey, glaub an dich selber und lass dich niemals runterkriegen. Wenn du dir was in den Kopf setzt, dann tu es auch. Wenn dich jemand auslacht, dann lach lauter. Aber geh deinen eigenen Weg.
Sie haben inzwischen über 100.000 Follower auf Instagram und in den sozialen Netzwerken auch sonst so. Ich meine, Sie wollen Leute motivieren, aber wenn die immer erfahren, wie toll alles läuft, kann das nicht auch dazu führen, ja, das erreiche ich sowieso nie?
Genau, mir ist total wichtig, den Menschen zu zeigen, dass keiner perfekt sein kann und wir sind keine Maschinen. Okay, vielleicht bin ich das im Sport. Aber es ist wichtig, den Menschen vor allem auch zu zeigen, dass es viel um Filter geht zum Beispiel und dass jemand nicht an sich selber zweifeln soll, weil nicht alles perfekt sein kann und auch mein Leben ist nicht perfekt.
Zeigen Sie sich denn nicht perfekt?
Ich versuche sehr oft über diese Themen zu sprechen und zeige auch mal meinen Leuten, wenn ich irgendwie einen hässlichen Pickel habe oder sowas, weil es dazugehört, das ist menschlich. Wenn ich eine Nachricht bekomme, in dem drin steht, dass ich genauso werden will wie du, Zaina, dann antworte ich nur auf eins. Versuch doch besser zu sein als ich. Versuch deinen eigenen Weg zu gehen. Versuch schneller zu sein als ich. Und du wirst auch deinen eigenen Weg gehen. Du wirst nie dieselben Erfahrungen machen, die ich gemacht habe, als auch andersrum. Und du wirst deinen eigenen Weg auch schon finden. Aber nimm immer die Motivation, noch besser zu sein, einen Schritt größer zu machen, größer zu träumen.
Das ist aber auch eine ganz schön große Verantwortung, die Sie da auf den Schultern haben.
Es ist eine große Verantwortung, vor allem, weil ich auch weiß, es folgen mir Jugendliche und Kinder und dann achte ich auch manchmal darauf, was ich jetzt genau poste, weil ich ein Vorbild bin.
Zaina Nasser in den sozialen Medien, super aktiv, heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bisher haben wir Zaina Nasser vor allem als Boxerin kennengelernt oder eben in den sozialen Medien. Jetzt lernen wir sie auch noch als Autorin und auf der Bühne stehen kennen als Autorin. Sie haben gerade ihr Buch Dream Big vorgestellt, wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte. Jetzt haben Sie gerade vor der Musik erzählt, wie omnipräsent Sie in den sozialen Medien sind. Warum noch ein Buch?
Das war tatsächlich schon immer ein Traum, ein Buch zu schreiben.
Tatsächlich?
Ja, und ich habe letztes Jahr im Sommer ein halbes Jahr lang meine Ereignisse in Worte fassen können und dann gemeinsam mit meiner Ghostwriterin alles aufgeschrieben. Und im Winter ging es dann ins Lektorat und ich habe es zum ersten Mal gelesen und ich war selber total aufgeregt. Und ich möchte vor allem Frauen, Kindern und auch Erwachsene dazu motivieren, sich Ziele zu setzen und dran zu bleiben und sich nicht einreden zu lassen, du schaffst das nicht. Und deshalb habe ich ein Buch geschrieben. Ja. Es erzählt meine Geschichte und ich möchte meine Erfahrungen weitergeben.
Erreicht wahrscheinlich dann eben auch einfach andere Altersgruppen, als sie im Netz erreichen. Ein Buch mit 22 übers Leben ist natürlich auch ganz schön früh.
Also es wird letztendlich meine Geschichte erzählt, aber es geht größtenteils auch um Empowerment. Und ich lebe jetzt für diesen Moment und deswegen möchte ich halt auch einfach jetzt meine Erfahrungen weitergeben. Ich bin zwar 22 Jahre jung, aber ich habe super viel in meinem Leben erreicht und das möchte ich gerne teilen.
Zum Beispiel studieren Sie auch noch. Also weil über alles, was wir jetzt gesprochen haben, war ja fast mehr Freizeit. Sie studieren Erziehungswissenschaften und Soziologie. Was wollen Sie beruflich machen?
Naja, das, was ich jetzt mache, ist tatsächlich nicht nur Freizeit, weil ich investiere die meiste Zeit im Boxen und ich verdiene mittlerweile auch mein Geld damit. Nicht durch die Kämpfe, sondern durch die Vermarktung. Mhm. Und das ist natürlich auch wichtig für mich, dass ich zum Beispiel in Social Media aktiv bin, um auch meine Sponsoren zu bekommen, weil das hilft mir im Sport mehr Leistung zu bringen. Und mein allergrößtes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen und deswegen trainiere ich auch unglaublich viel. Und Studium mache ich natürlich auch, weil es mir wichtig ist, aber das ist nebenbei. Und dadurch, dass ich Leistungssportlerin bin, habe ich zum Beispiel Vorteile bekommen im Studium und kann somit mein Studium strecken und so lange studieren, wie ich mag. Und kann zum Beispiel Hausarbeiten verschieben, ich kann meine Seminare verschieben, weil ich letztendlich an Wettkämpfen teilnehme. Also die Unterstützung von der Universität bekomme ich definitiv.
Ist es eigentlich schwer, dieses Umschalten zwischen dem ganzen Boxrummel, sage ich mal, und vielleicht auch Wettkampfanspannung und dann Hörsaal? Ich meine, gut, im Moment sitzt keiner im Hörsaal wegen Corona, aber jetzt so generell?
Naja, beides fordert halt eine hohe Konzentration. Mhm. Und dadurch, dass ich beim Sport bin und einen Ausgleich habe, kann ich mich komplett wieder auf das fokussieren, was ich dann in dem Moment mache. Ich bekomme den Kopf frei, ich werde geduldiger, ich sammle neue Energie und das hilft mir dann, im Hörsaal zu sitzen, geduldig zu sein und mitzuschreiben.
Geduldig zu sein. Sind Sie eigentlich ein geduldiger Mensch? Also jetzt so von Hause aus geduldig? Das kann ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen bei der Power, die Sie
das
haben.
Das ist tatsächlich sehr verschieden. Also wenn ich eine Lösung habe und vorbereitet bin, bin ich super geduldig. Und wenn ich dann keine Lösung habe, da merke ich, dass ich doch etwas angespannt bin. Aber ich habe gemerkt, dass die Vorbereitung der Schlüssel ist für eine gute Performance.
Also ein Plan.
Plan, Struktur, genau.
Jetzt machen Sie noch etwas in Ihrer sehr eng gefassten Freizeit. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie spielen Theater. Sie sind hier im Maxim Gorki Theater seit einigen Jahren in einem Stück zu sehen, Stören. Dieser Rollenwechsel, den Sie da vollziehen, oder was bringt Ihnen das Theaterspielen?
Ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Es ist genau wie im Boxen. Wenn ich gut vorbereitet bin, freue ich mich, auf der Bühne zu sein und den Menschen etwas mitgeben zu können. Und ich finde das halt vor allem deswegen auch spannend, im Theater zu spielen, weil es nicht etwas ist, vorne zu stehen und einfach einen Vortrag zu halten und jemanden dann ein Thema mitgeben möchte, sondern ich setze es spielerisch um. Es ist eine super Unterhaltung und trotzdem ist da eine Message. Und ich liebe es, auf der Bühne zu sein, vor allem, weil ich dann in dem Moment nicht ich selber sein muss. Ich kann spielen, was immer ich will, sozusagen, und ich kann mich verkleiden und ich verkleide mich total gerne.
Weil Sie gerade vorher hatten Sie ja gesagt, immer dieser Plan B oder C oder Sie also brauchen Plan und Struktur auf der Bühne. Wird da nicht auch improvisiert beispielsweise?
Auf jeden Fall.
Da können Sie das dann.
Und das kann ich richtig gut. Und mit der Zeit habe ich auch gemerkt, je öfter wir unser Stück gespielt haben, desto öfter haben wir auch improvisiert und dachten, ja, jetzt probieren wir mal was Neues aus. Und jedes Mal hat dieses Stück nochmal eine neue Bedeutung für uns, weil wir auch wirklich mit ganz hoher Energie spielen.
Das Stück Stören, es geht um den Platz der Frau in der Gesellschaft, es geht um Sexismus. Was erfahren Sie da?
Und zwar ist es halt so, dass wir letztendlich Geschichten erzählen aus unserem Leben, um diese mit anderen zu teilen und zu zeigen, hey, du bist da auch nicht alleine, mir ist sowas Ähnliches auch schon mal passiert. Und wir bekommen jedes Mal Feedback vom Publikum und von vielen Leuten, nachdem wir gerade spielen, ah, das habe ich auch schon mal erlebt, ach, das kenne ich, ach, sie ist gar nicht alleine dabei.
Was für Situationen sind das?
Zum Beispiel auf der Straße angesprochen zu werden oder in der U-Bahn angesprochen zu werden. Oder angemacht zu werden oder ganz, ganz viele Situationen, die jeder schon mal irgendwie in einer Form erlebt hat.
Auch da ist es wieder zu zeigen, wie eigentlich in all den anderen Bereichen, in denen Sie sich engagieren, zu zeigen, ihr seid nicht alleine, macht was dagegen oder?
Das war unser Ziel, erstmal den Menschen bewusst zu machen, was es für Situationen so in unserem alltäglichen Leben gibt. Und genau, dass man sich davon nicht aufhalten sollte, dass man halt auch laut sein muss, eine Stimme haben muss und es nicht alles nur einstecken muss.
Die ganze Zeit, wenn man sich so mit ihnen unterhält, geht es darum, also Ziele zu erreichen, sich Ziele zu stecken, Ziele zu erreichen. Und jetzt interessanterweise beginnen sie ihr Buch, aber mit etwas, wo sie ein Ziel nicht erreicht haben, nämlich mit einer Niederlage. Und sie enden auch mit einer Niederlage, weil sie haben sich nämlich für die aktuellen Olympischen Spiele nicht qualifizieren können.
Richtig.
Interessant. Sind Sie eine gute Verliererin?
Ich bin tatsächlich eine schlechte Verliererin, aber ich merke, dass ich mich dann mit meinem eigenen Potenzial beschäftige.
Also 10-mal durchatmen und dann geht's weiter, oder?
Und dann geht's weiter und wir lernen im Sport weiterzumachen nach Niederlagen und diese auch zu akzeptieren. Meine Motivation ist, ich möchte nicht der Verlierer sein und deswegen gebe ich beim Training auch einfach schon 100%. Wenn ich merke, dass ich jetzt nicht mehr kann, dann weiß ich, die letzten Sekunden sind gerade die wichtigsten, um beim nächsten Training auch einfach genau diese gleiche Übung nochmal machen zu können. Und mein Umfeld hilft mir dabei, diese Niederlagen auch zu akzeptieren und weiterzumachen. Und mein Lebensmotto ist, lerne für dein Leben. Und ich habe aus meinem ersten Wettkampf entnehmen können, mein Lieblingsspruch, Fighting is not about winning or losing, it's about learning. Und ich kann aus jeder Situation lernen.
Aber sie brauchen eben auch das Umfeld, was sie stützt.
Gespräche mit Freunden oder einfach dankbar zu sein oder zu beten, hilft mir dabei sehr, bestimmte Situationen zu bewältigen.
Die Boxerin Sena Nasser, die ihre Ziele nicht nur im Boxring hat, wie wir jetzt ja im Gespräch schon erfahren haben, all ihre Ziele erfordern Disziplin. Kennen Sie eigentlich auch Langeweile?
Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Aber wenn ich zum Beispiel aufstehe und merke, heute habe ich wirklich nicht die Kraft zu trainieren, weil ich schlecht geschlafen habe oder mich nicht gut fühle, dann denke ich daran, wie dieses Gefühl nach dem Training. Und das macht mich super glücklich. Und ich habe es nie bereut, wenn ich dann doch zum Training gegangen bin und mich motivieren konnte, dieses Gefühl auf den Zehenspitzen zu laufen oder nach dem Training, nach einem harten Training zu duschen und dann zur Arbeit oder zur Uni zu fahren. Es gibt mir so viel Kraft für den Tag. Es ist ein super Einstieg.
Okay, das sei jetzt allen mit auf den Weg gegeben, die vielleicht gerade gegen ihren inneren Schweinehund ankämpfen, immer das anvisieren, was man danach machen könnte. Sena Nasser, danke schön für Ihren Besuch hier.
Vielen lieben Dank, hat mich sehr gefreut.
Dream Big, wie ich mich als Boxerin gegen alle Regeln durchsetzte. Das Buch von Sena Nasser, gerade erschienen im Hansa Blau Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.